Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matthäus.
Wir hören die Verkündigung des Evangeliums aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus, Kapitel 20, Verse 17 bis 28. In jener Zeit, als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, nahm er unterwegs die 12 Jünger beiseite und sagte zu ihnen: Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird der Menschensohn den hohen Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben, damit er verspottet, gegeißelt und gekreuzigt wird. Aber am dritten Tag wird er auferstehen.
Alors, la mère des fils de Zébédée.
Damals kam die Frau des Zebedäus mit ihren Söhnen zu Jesus und fiel vor ihm nieder, weil sie ihn um etwas bitten wollte. Jesus fragte sie: Was willst du? Sie antwortete: Versprich, dass meine beiden Söhne in deinem Reich rechts und links neben dir sitzen dürfen. Jesus erwiderte: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagten zu ihm: Wir können es. Da antwortete er ihnen: Ihr werdet meinen Kelch trinken, doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe ich nicht zu vergeben. Dort werden die sitzen, für die mein Vater diese Plätze bestimmt hat. Als die 10 anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über die beiden Brüder. Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.
Eccellenze, signori ambasciatori,
Exzellenzen, verehrte Botschafter und Mitglieder des beim Heiligen Stuhl akkreditierten diplomatischen Korps, liebe Mitfeiernde, liebe Brüder und Schwestern. Wir sind heute Abend hier, um Gott um die Gabe des Friedens in der Ukraine zu bitten und ihn zu bitten, jedem Mann und jeder Frau guten Willens zu helfen, Handwerker des Friedens zu sein. Auf der einen Seite erklingen die Worte unseres Herrn Jesus in der Bergpredigt: Selig die Friedfertigen, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Der Friede ist eine Eigenschaft Gottes selbst. Der heilige Paulus nennt ihn den Gott des Friedens. Er liebt die Schöpfung und die Menschen mit dem Herzen eines Vaters und hat für alle Pläne des Friedens und nicht des Unglücks. Aus diesem Grund sind diejenigen, die sich für den Frieden einsetzen, wie er. Sie sind seine Kinder. Andererseits ist die Realität, die wir erleben, eine ganz andere, wie Papst Franziskus beim Angelus am Sonntag, dem 6. März, gesagt hat: In der Ukraine fließen Ströme von Blut und Tränen. Es handelt sich nicht nur um eine Militäroperation, sondern um einen Krieg, der Tod, Zerstörung und Elend bringt. Es gibt immer mehr Opfer, immer mehr Menschen, die fliehen, vor allem Mütter und Kinder. Der Bedarf an humanitärer Hilfe in diesem gepeinigten Land steigt stündlich dramatisch an. Wenn wir hier sind, um für den Frieden zu beten, dann deshalb, weil wir davon überzeugt sind, dass das Gebet niemals nutzlos ist, dass das Gebet selbst in den menschlich verzweifelsten Situationen etwas bewirken kann, dass es vor allem die Herzen und den Geist verändern kann, gemäß der Verheißung des Herrn, von der im Buch des Propheten Hesekiel berichtet wird. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch legen. Ich will euch euer Herz aus Stein nehmen und euch ein Herz aus Fleisch schenken. Der Heilige Vater hat in seiner Predigt vom 12. März in der Kirche Il Gesù über genau diese Wirksamkeit des Gebets gesprochen. Ich zitiere: Vielleicht haben uns der Zwang der Gewohnheit und eine gewisse Ritualität zu der Annahme verleitet, dass das Gebet den Menschen und die Geschichte nicht verändert. Beten heißt vielmehr, die Wirklichkeit zu verändern. Es ist keine Entfernung von der Welt, sondern eine Veränderung in der Welt. Lassen wir diese Gewissheit wieder aufleben, liebe Brüder und Schwestern, und danken wir dem diplomatischen Chor, dass es diesen Moment des Gebets gewollt hat. Lassen wir uns also von dem Wort Gottes, das wir gehört haben, erleuchten. Der Text des Evangeliums ist der bekannte Abschnitt über die Bitte, die die Mutter der Söhne des Zebedäus an Jesus richtete, nachdem er das Geheimnis seines Leidens, Sterbens und seiner Auferstehung verkündet hatte. Lass einen meiner Söhne zu deiner Rechten und einen zu deiner Linken in deinem Reich sitzen. Der legitime Wunsch einer Mutter, könnte man sagen, die wie alle Mütter das Beste für ihre Kinder will. Aber diese Bitte steht im Widerspruch zu den Worten, die Jesus gerade gesprochen hat. Im Grunde handelt es sich um den Zusammenstoß zweier unterschiedlicher Logiken, zweier unterschiedlicher Herrlichkeiten. Die Herrlichkeit Gottes, die über das Kreuz geht, und die Herrlichkeit der Menschen, die im Streben nach weltlichem Erfolg und Macht besteht. Bei diesem doppelten Begriff der Herrlichkeit, liebe Brüder und Schwestern, geht es um unsere Existenz, um die Geschichte der ganzen Welt. Die eine ist die Herrlichkeit, die trotz des gegenteiligen Anscheins zum Tod, zur Leere, zum Nichts führt. Die andere ist die Herrlichkeit, die besiegt und verloren scheint, aber zur Auferstehung und zum Leben führt. Per crucem ad lucem, durch das Kreuz kommen wir zum Licht, zur Herrlichkeit. Jesus will uns genau in diesem Punkt heilen, wie er es bei den Zwölfen getan hat, als er der Frau ziemlich barsch antwortete: Du weißt nicht, worum du bittest. Nein, sagt er uns, wer groß sein will, muss klein werden. Und wer der Erste sein will, muss sich in den demütigen Dienst der anderen stellen und dem Beispiel dessen folgen, der nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. In diesem Vers wird uns in aller Einfachheit die Größe Gottes vor Augen geführt, die im Wesentlichen Dienst ist und die uns Jesus am Abend vor seiner Passion zeigt. Beim letzten Abendmahl, im Bewusstsein vom Vater zu kommen und zum Vater zurückzukehren, im vollen Bewusstsein seiner Herrlichkeit als Sohn Gottes, legt er sein Gewand ab, legt ein Leinentuch um und wäscht den Jüngern die Füße. Glaubt ihr nicht, Brüder und Schwestern, dass alle Konflikte auf der Erde allmählich verschwinden würden, wenn wir die Worte Jesu wirklich in die Tat umsetzen würden? Dieses Beispiel Jesu, glaubt ihr nicht, dass alle Konflikte auf der Welt verschwinden würden? Glaubt ihr nicht, Brüder und Schwestern, dass wenn wir ein wenig mehr auf die Einladung unseres Herrn hören würden, die Waffen verstummen würden oder gar nicht erst gebaut werden müssten? Der Friede, den Gott uns lehrt, ist in der Tat durch Beziehungen strukturiert, in denen wir uns nicht gegenseitig versklaven und bekämpfen, sondern einander dienen und nützlich sind, uns gegenseitig befreien und miteinander wachsen, sodass jeder den anderen wachsen lässt. Genau das Gegenteil der Erfahrung des Propheten Jeremia, von der uns in der ersten Lesung berichtet wird. Als unbequemer Mann, der als Stimme Gottes die herrschenden Klassen Jerusalems für ihre Unzulänglichkeiten und Sünden anprangerte, hatte er sich einen Kreis von Feinden geschaffen, die mit allen Mitteln versuchten, ihn zu untergraben und zu beseitigen. Ein interner Krieg, der viele Jahrhunderte zurückliegt, aber dennoch ein Krieg, der, wie alle Kriege, seine Wurzel in jenem tiefen Ungleichgewicht hat, das im Herzen des Menschen verwurzelt ist und von dem das Zweite Vatikanische Konzil in der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes spricht. Das Problem ist also nicht nur ein politisches oder wirtschaftliches, sondern ein grundlegend spirituelles. Unter dem Deckmantel der globalen Unruhen, schreibt ein Autor, verbergen sich grundlegende spirituelle Fragen, die nur mit einer theologisch vollständigeren Leseart der Realität und einer tieferen Analyse des menschlichen Herzens erfasst werden können. Genau auf dieser geistlichen Ebene wollen wir zulassen, dass dieses bei euch soll es nicht so sein, dass wir im heutigen Evangelium so nachdrücklich gehört haben, in unsere Ohren und in unsere Herzen dringt. Der Gläubige bezeugt durch sein Wort und sein Leben, dass die Herrlichkeit Gottes nicht dazu da ist, zu unterdrücken, sondern genau das Gegenteil. Und es ist diese Herrlichkeit, die die Welt wahrhaftig mit Schönheit, mit Güte erfüllt, die Leben schenkt und Frieden stiftet. Versuchen wir, den Appell Jesu noch konkreter zu machen durch das, was Papst Johannes der 23. zwei Monate vor seinem Tod in der Enzyklika Pacem in Terris geschrieben hat, in der er die vier grundlegenden Bedingungen für den Aufbau des Friedens in der Geschichte nennt. Die Achtung vor der Wahrheit, das Streben nach Gerechtigkeit, die geschwisterliche Liebe, die sich der Gewalt entzieht, die Freiheit, die jede erdrückende Zumutung ausübt. In seiner Interpretation dieser Botschaft schrieb Johannes Paul II. 40 Jahre später, dass die Achtung vor der Wahrheit die Grundlage des Friedens sein wird, wenn sich jeder Einzelne nicht nur seiner Rechte, sondern auch seiner Pflichten gegenüber den anderen ehrlich bewusst wird. Die Gerechtigkeit wird Frieden schaffen, wenn jeder Mensch konkret die Rechte der anderen achtet und sich bemüht, seine Pflichten gegenüber den anderen vollständig zu erfüllen. Die brüderliche Liebe wird der Sauerteig des Friedens sein, wenn die Menschen die Bedürfnisse der anderen als ihre eigenen empfinden und das, was sie besitzen, mit anderen teilen, angefangen bei den geistigen Werten. Schließlich wird die Freiheit den Frieden nähren und fruchtbar machen, wenn die Menschen bei der Wahl der Mittel zu seiner Verwirklichung der Vernunft folgen und mutig die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Nell'ultima cena, prima di andare. Beim letzten Abendmahl, bevor er sein Leben am Kreuz opferte, um jeden Menschen mit seinem Schöpfer zu versöhnen und alle Menschen in der Harmonie der einen Menschheitsfamilie zu versammeln, sagte der Herr Jesus zu den Aposteln und zu uns allen: Ich lasse euch den Frieden, ich gebe euch meinen Frieden, nicht gebe ich, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ich lasse euch den Frieden, der Friede ist also sein Erbe, und deshalb verliert der Jünger Jesu nie die Hoffnung. Wer den Frieden Christi ernsthaft liebt, wer ihn inmitten von 1000 Hindernissen und 1000 Widerständen bezeugt, wer den Herrn täglich im Gebet darum bittet, dass der wahre Friede herrsche, der trägt wirksam dazu bei, die Erde wenigstens ein wenig barmherziger und menschlicher zu machen. an diesem Ort, der jedermanns Kirche ist. In dieser Basilika wenden wir uns an Gott mit einem von den Ereignissen in der Ukraine zerrissenen Herzen und wiederholen mit Papst Franziskus: Bringt die Waffen zum Schweigen, Gott ist mit den Friedensstiftern, nicht mit denen, die Gewalt anwenden. Und wir beten: Herr Jesus, Fürst des Friedens, sieh auf deine Kinder, die zu dir rufen, hilf uns, Frieden zu schaffen, bewahre unsere Zunge vor dem Bösen und unsere Lippen vor der Lüge. Wende unsere Herzen von der Ungerechtigkeit ab und dem Guten zu. Wecke in den Menschen den Wunsch nach Frieden und erleuchte ihren Verstand, damit sie Wege der Versöhnung beschreiten können. Tröste, barmherziger Gott, die betrübten Herzen so vieler deiner Kinder. Trockne die Tränen derer, die in der Prüfung sind. Lass die süße Liebkosung deiner Mutter Maria die traurigen Gesichter so vieler Kinder erhellen, die fern sind von der Umarmung ihrer Lieben. Du, der du der Schöpfer der Welt bist, bewahre diese Erde vor der Zerstörung durch den weit verbreiteten Tod. Lass die Waffen schweigen und gib, dass sich die süße Brise des Friedens erhebt. Herr, Gott der Hoffnung, erbarme dich dieser tauben Menschheit und hilf ihr, den Mut zur Vergebung zu finden. Amen.